Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 9 Uhr, mit Daniel Knoll.
Die Themenübersicht. Die Delegierten der SVP entscheiden heute darüber, ob die Partei das Referendum gegen die Personenfreizügigkeit unterstützt oder nicht. Die Parteispitze will kein Referendum. Die USA können in Polen ihr Raketenabwehrsystem nicht bauen. Die polnische Regierung hat den Vertrag platzen lassen und macht Sicherheitsmängel geltend. Vor dem G8-Gipfel auf Hokkaido ist Japan zu Konzessionen bereit. Mit dem Volk der Ainu wird erstmals eine ethnische Minderheit in Japan anerkannt. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Samstagmorgen. Die SVP ist gespalten, und zwar auch in der Frage des Referendums gegen die Weiterführung der Personenfreizügigkeit und der Ausdehnung des freien Personenverkehrs auf Rumänien und Bulgarien. Erst hieß es bei der SVP, das Referendum werde auf jeden Fall ergriffen, auch wenn beide Aspekte zu einem Paket geschnürt zur Abstimmung kämen. Und jetzt, wo genau dieser Fall eingetreten ist, hat Parteistratege Christoph Blocher eine Kehrtwende gemacht. Er riet, man verzichte doch besser auf ein Referendum. Heute nun entscheiden die SVP-Delegierten in dieser Frage endgültig. Alexander Sauter.
Für oder gegen das Referendum, gestern entschied bereits der Zentralvorstand. Man will kein Referendum. Der Beschluss fiel mit 37-20 Stimmen, für SVP-Verhältnisse ein knappes Resultat. Es zeigt, wie kontrovers diese Frage innerhalb der SVP diskutiert wird. An der Delegiertenversammlung heute in Brieg will die Parteileitung die Basis nun auf ihre Seite ziehen. Kein einfaches Unterfangen, sagt Politologe Georg Lutz.
Ich denke, es wird eine große Herausforderung sein, der Parteibasis zu erklären, wieso man jetzt hier den Kurs geändert hat, weil die Partei hat eigentlich immer klar in diesen Fragen Position bezogen und es hat bisher auch keine Gelegenheit jeweils bei den bilateralen Verträgen ausgelassen, um in der Außenpolitik Opposition zu den amtlichen bürgerlichen Parteien und der Linken zu markieren.
Würden die Delegierten das Referendum trotzdem ergreifen, käme dies einer Desavouierung von Christoph Blocher gleich. Denn der Altbundesrat lancierte mit seinem Meinungsumschwung den Referendumszwist, den die Partei nun austrägt. Egal wie der Entscheid heute ausfällt, Unterschriften gegen die Personenfreizügigkeit werden auf jeden Fall gesammelt. So von den Schweizer Demokraten, aber auch von der SVP-nahen Jugendorganisation Young for Fun. Auch die Jung-SVP will das Referendum unterstützen. Die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, entscheidet erst nächste Woche.
Die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, die UBI, hat eine Beschwerde gegen eine Reportersendung des Schweizer Fernsehens abgewiesen. Die Meldungen mit Kurt Grünenfelder.
Die Beschwerde einer Privatperson hatte sich gegen eine Reportersendung über Christoph Blochers Bruder Gerhard Blocher gerichtet. Der Film war Ende letzten Jahres ausgestrahlt worden. Der Beschwerdeführer hatte daher geltend gemacht, der damalige Bundesrat Christoph Blocher sei kurz vor der Bundesratswahl schlecht gemacht worden. Laut der UBI hat die Sendung den Ausgang der Bundesratswahl im Dezember nicht unzulässig beeinflusst. Sie sei daher weder unsachgemäß noch manipulativ gewesen. Die kolumbianische Botschaft in der Schweiz reagiert auf einen Bericht von Radio Suisse Romande, wonach bei der Befreiung der FARC-Geiseln vor 3 Tagen Geld geflossen sei. Die Vorwürfe seien ungerechtfertigt, hieß es aus der Botschaft. Auch die amerikanische, die französische und die kolumbianische Regierung hatte den Bericht des Westschweizer Radios dementiert. Radio Suisse Romande hatte gestern unter Berufung auf zuverlässige Quellen berichtet, führende FARC-Rebellen hätten $20 Millionen erhalten für die Freilassung von Ingrid Betancourt sowie weiteren 14 Verschleppten. Die Transaktion sei von den USA organisiert worden, hieß es weiter.
Es geht nicht wirklich vorwärts mit dem geplanten Raketenabwehrsystem der USA in Osteuropa. Jetzt hat Polen nach monatelangen Verhandlungen mit den USA die Stationierung des Raketenschilds abgelehnt. Und das, obschon die USA ihr Angebot noch nachgebessert hatten. Der polnische Regierungschef Tusk fürchtet um die Sicherheit seines Landes. Die Raketenabwehr sei nicht sicher genug. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Die polnische Regierung ringt mit den USA um eine angemessene Gegenleistung für die Stationierung von 10 Abfangraketen, die mögliche Angriffe von sogenannten Schurkenstaaten abwehren sollen. Das NATO-Land Polen verlangt Militärhilfe, konkret einen Beitrag zur Modernisierung der Luftwaffe, damit es sich besser verteidigen kann, falls es wegen der Raketenanlage selber zum Ziel von Angriffen werden sollte. Doch das neueste Angebot der USA sei nicht ausreichend, findet nun Premier Donald Tusk. Es liege finanziell deutlich unter den Erwartungen seiner Regierung. Polen will Unterstützung in Milliardenhöhe. Die USA sind nach inoffiziellen Berichten offenbar nur bereit, 20 Millionen Dollar in die polnischen Streitkräfte zu investieren. Tusks schroffe Ablehnung des schon fast unterschriftsbereiten Vertrags bedeutet einen harten Rückschlag für US-Präsident Bush, der das Geschäft unbedingt noch vor Ende seiner Amtszeit unter Dach und Fach bringen will. Aber immerhin zeigt sich Tusk offen für weitere Verhandlungen.
Während Polen sich sperrt, haben sich Tschechien und die USA auf einen Vertrag über den Bau einer Radaranlage geeinigt. Diese Radaranlage ist Teil des Raketenabwehrsystems. Der Vertrag soll nächste Woche beim Besuch von Außenministerin Condoleezza Rice in Prag unterzeichnet werden. Von Montag an findet auf der Insel Hokkaido im Norden Japans der diesjährige G8-Gipfel statt. Und am gleichen Ort geht heute das Welttreffen der Urvölker zu Ende. Während noch völlig offen ist, ob der G8-Gipfel ein Erfolg wird, hat es auf dem Gipfel der Urvölker Grund zum Feiern gegeben. Japan hat nämlich das Volk der auf Hokkaido lebenden Ainu als ethnische Minderheit mit eigener Sprache, Kultur und Religion formell anerkannt. Und das hat durchaus auch mit dem G8-Gipfel zu tun. Aus Tokio dazu Fredrik Steiger.
Japan will für den G8-Gipfel ein mustergültiger Gastgeber sein. Daher hätten Demonstrationen von Aktivisten aus dem Volk der Ainu entschieden gestört. Denn die meisten Ainu leben ausgerechnet rund um den Gipfelort auf der Insel Hokkaido und kämpfen für ihre Rechte. Nicht nur, aber nicht zuletzt deshalb, hat Japan nun erstmals eingeräumt, dass es auch in diesem Land eine ethnische Minderheit gibt und diese als solche anerkannt. Zwar erklären sich nur noch rund 24.000 Menschen auf Hokkaido als Ainu, und reinrassig ist nach Jahrzehnten einer Politik der Zwangsassimilierung ohnehin praktisch kein Ainu mehr. Auch ihre Sprache, die offiziell verboten war, wird inzwischen nicht mehr gesprochen. Für Japan, das bisher offiziell hartnäckig bestritt, dass auch hier ethnische Minderheiten leben, ist die formelle Anerkennung der Ainu als indigenes Volk ein großer Schritt. Und für die Ainu bedeutet es nach 140 Jahren Engagement für ihre Rechte einen bemerkenswerten Erfolg. Viele sehen die Anerkennung freilich bloß als erste Etappe. Denn sie ermöglicht zwar, dass künftig die Sprache der Ainu und ihre Kultur wiederbelebt und gefördert werden. Spezielle Land-, Fischerei- oder Jagdrechte oder gar die Schaffung von teilautonomen Reservaten sind hingegen nicht vorgesehen. Auch zu einer Entschuldigung an die Adresse der Ainu vermochte sich Japan vorläufig nicht durchzuringen. Das Entgegenkommen dürfte aber gerade ausreichen, dass der Ainu-Konflikt den bevorstehenden G8-Gipfel nicht trübt und Japans Gastgeberrolle nicht überschattet.
Sie hören die Sendung heute Morgen, es ist 9.08 Uhr. Jetzt zunächst nach Frankreich und zu weiteren Meldungen, Kurt Grünenfelder.
Die französische Bankenaufsicht hat gegen die Bank Société Générale eine Strafe verhängt. Dies im Zusammenhang mit dem Spekulationsskandal. Das Strafgeld beträgt 4 Millionen Euro. Es habe schwere Mängel im internen Kontrollsystem gegeben, begründet die Behörde ihren Entscheid. Diese seien länger nicht entdeckt oder korrigiert worden. Die Société Générale hatte im Januar bekannt gegeben, dass ihr durch Fehlspekulationen eines Börsenhändlers gegen 5 Milliarden Euro verloren gingen. Die USA haben ihre neue Botschaft im Zentrum Berlins offiziell eröffnet. Der ehemalige Präsident George Bush, der Vater des jetzigen US-Präsidenten, durchschnitt am amerikanischen Unabhängigkeitstag zusammen mit US-Botschafter William Timken symbolisch das rote Band. Zur Eröffnung des Gebäudes am Brandenburger Tor waren rund 4000 Gäste gekommen, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie dankte den USA für ihre jahrzehntelange Unterstützung und feste Freundschaft zu Deutschland. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht eine US-Botschaft in Deutschland nun wieder im Zentrum Berlins.
Zum Sport. In Wimbledon steht das Finalwochenende bevor und die Bilder gleichen sich mindestens beim Männerfinal. Das ist der gleiche wie in den letzten beiden Jahren. Die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste gegen die Nummer 2, Roger Federer gegen Rafael Nadal. Bernhard Scheer in Wimbledon blickt voraus.
Roger Federer und Rafael Nadal haben sich beide sicher und verdient für den Final qualifiziert. Federer verlor auf dem Weg ins Endspiel keinen, Nadal nur einen Satz. Federer gegen Nadal, Weltnummer 1 gegen Nummer 2, ist der Traumfinal. auch für Roger Federer.
Ich glaube, das ist für beide super, weil der, der dann gewinnen, der hat auch dann den besten Rival geschlagen für den Turniersieg und hat nicht einfach irgendjemand anders geschlagen, der vielleicht nicht gerade so ein Image hat jetzt zum Beispiel. Aber wenn er jetzt mit ihm schlagen sollte, wäre es ein Wahnsinns-News. Wenn ich ihn wieder schlagen sollte, ist es ein Wahnsinns-News. Und darum ist das, glaube ich, verdientermaßen ein gutes Finale und der Beste soll gewinnen. Und ich hoffe, ich werde sie, ist klar.
Und reüssiert Roger Federer tatsächlich, dann gewinnt er als erster das renommierte Turnier von Wimbledon sechsmal hintereinander. Die Herausforderung ist größer denn je. Rafael Nadal hat im Vergleich zum letzten Jahr nochmals deutliche Fortschritte gemacht. Er serviert und returniert besser, bewegt sich schneller, spielt noch konstanter von der Grundlinie aus und hat ein so großes Selbstvertrauen wie noch nie in Wimbledon. Roger Federer braucht seine beste Tagesform, sonst verliert er den Final, wie vor einem Monat bei den French Open in Paris.
Vor dem Männerfinal findet heute aber in Wimbledon der Frauenfinal statt, und zwar zwischen den Schwestern Serena und Venus Williams. Es ist Grand Slam-Final Nummer 7, den die beiden Amerikanerinnen gegeneinander austragen. Das Spiel heute beginnt um 15 Uhr. Favoritin ist Venus Williams. Sie hat Wimbledon bereits viermal gewonnen. Und nun zum weiteren Sportgeschehen. Uli Reist fasst zusammen.
In Aachen hat die Schweizer Springreiterin Christina Liebherr einen ihrer größten Erfolge erzielt. Sie gewann mit ihrem Pferd No Mercy die Hauptprüfung beim CHIO und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum.
Ich muss sagen, es ist wirklich ein tolles Gefühl. Bis vor ein paar Jahren habe ich im Fernsehen zugeschaut und dachte ich, hier möchte ich auch gerne mal reiten. Und jetzt, heute gewinne ich diese Prüfung und ich bin überglücklich.
Die Schweizer Handballnationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Der kroatisch-schweizerische Doppelbürger Goran Perkovac unterschrieb einen Vertrag für 2 Jahre. Sein Amt als Trainer der Kadetten Schaffhausen GC Zürich wird er niederlegen, sobald ein Nachfolger gefunden ist.
Und wir sind bei den Börsendaten von Thomson Reuters.
Die Börse in New York war gestern wegen dem Nationalfeiertag geschlossen. Die Devisendaten. Der Dollar wird zu einem Franken 0,259 gehandelt, der Euro zu einem Franken 61,03 beziehungsweise zu einem Dollar 57,08.
Das Wetter heute ist oft sonnig, es ziehen auch Wolkenfelder vorüber und vor allem in den Bergen und im Westen fällt etwas Regen. Die Temperatur erreicht im Norden rund 25, im Süden 28 Grad. Das war heute Morgen am Samstag. Christian Moser leitete die Sendungen. Am Mikrofon Daniel Knoll.